Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Mein Name ist Martin Mayer. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Die Corona-Krise als Chance. Im Moment kann man sich das irgendwie nicht vorstellen. Überall Stillstand im Versuch, die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. Aber Wirtschaftsexperten sagen, Deutschland hat jetzt wirklich auch die Chance, nachzuholen in Sachen Digitalisierung. Da hinken wir im internationalen Vergleich nämlich ziemlich hinterher. Insgesamt gesehen. Doch ausgerechnet in einem kleinen Dorf in Hessen gehen die Uhren anders. Dort gibt es einen Weber, der sagt, ohne Digitalisierung gäbe es mich gar nicht mehr. Viktor Goitka hat einen Unternehmer besucht, bei dem man in der hessischen Idylle schon heute ein wenig Zukunftsluft schnuppern kann.
Weiß, flauschig und ganz schön staubig. So liegt die Schafwolle vor Bärbel Otto, bevor die bauschigen Wollbüschel durch die Spinnmaschine laufen.
Diesen Kilosack hier binde ich hoch, damit ich gut an diese Wolle komme. Bereite ich mir das vor.
Kleine Wollfetzen sollen zu einem kompakten Faden werden.
Diese Wolle habe ich jetzt viermal durch die Spinnmaschine laufen lassen, damit sich die Farbmischung Weiß und Gelb gut kombinieren. Jetzt müssen wir kurz nach hinten gehen.
Hinten wartet Webereichef Thea Hebbischow. Auf dem wuchtigen Webstuhl vor ihm soll aus den weiß-goldenen Wollfäden ein Teppich werden. Dabei sind die goldenen Zeiten der Teppichweber längst vorbei. Es ist ein altes Handwerk, das es kaum noch gibt. Schon gar nicht hier in Nordhessen, wo die Lohnkosten hoch sind. Doch Hebbischow macht weiter mit seinen Webmaschinen.
Und dann geht es eigentlich nur darum, dass eben das Garn in einem gewissen leichten Bogen drinne liegt. Wenn es eingelegt ist, einmal von rechts nach links durchgeschossen ist, wird es, was man im Hintergrund gehört hat, durch das Anfahren der Lade verdichtet, verpresst.
Durch diesen Druck entsteht aus den vielen lockeren Wollfäden ein dichter Teppich. So geht das hier. Faden um Faden, Tag um Tag. Als Thea Hebbischow 2013 den Familienbetrieb übernimmt, da ist das Unternehmen in Schieflage. Hebbischow muss es vom Staub der Zeiten befreien. Seine Idee? Ausgerechnet im 25-Einwohner-Örtchen Rückersfeld will er die Webprodukte ins Web bringen.
War eigentlich eine ganz offensichtliche Symbiose, dass wir einen Online-Shop brauchen für unseren, sagen wir, relativ analog handwerklichen Betrieb, den wir haben, um das Produkt tatsächlich einer breiteren Masse verfügbar zu machen. Weil von der Laufkundschaft, die hier vorbeikommen, könnten wir wohl war im Jahr überhaupt nicht leben, weil da sind vielleicht zwei.
Doch ein schnöder Online-Shop ist Hebbischow zu einfach. Er will auch das Online-Geschäft neu aufrollen. Mit einem Online-Konfigurator. Damit können sich Kunden ihren Teppich am Rechner selbst gestalten. Größe, Muster, Farbe. Wie das geht, zeigt sich am Rechner bei Kundin Anna Lysikow.
Legen erstmal die Größe fest. Ich weiß nämlich, dass meiner jetzt schon, was war es denn? Ich glaube 1,60 x 2,30, den hätte ich gerne. Und dann würde ich jetzt, glaube ich, sowas beige-gräuliches als Grundfarbe nehmen und dann schiebt man die da so rein. Man kann das einfach so die Farbe packen, man hat so eine große Farbpalette zur Auswahl und packt sich die Farbe und schiebt die einfach auf die Fläche, die man dann, wo man diese Farbe haben möchte.
Teppiche am Rechner selbst zusammenstellen? Früher ging das nicht. Neue Kunden gewinnen lief damals mit Prospekten. Inzwischen längst vergilbt.
Das war dann, glaube ich, der erste Farbkatalog, genau, mit Farbbildern zumindest. Puh, hier haben wir jetzt, muss dann irgendwie Anfang der 60er gewesen sein, dann wurden die Farbbilder im Katalog, also die Teppiche in Farbbildern abgebildet. Das ist gleich geblieben, der handgewebte Einrichtung und belebt und so weiter.
Hebbischow blättert damit auch in der Familiengeschichte. Denn 1946, da macht Opa Willi die Weberei auf. Erst webt Willi nur Fußvorleger, aber schnell macht er auch Geschäfte mit den großen Teppichhäusern.
Er war ein Unternehmer, mein Opa, ne? Und war stolz drauf und hat dann auch irgendwann Benz fahren können und so weiter. Also das hat er sich fleißig erarbeitet, wirklich von klein auf.
Aber der Preisdruck wird immer größer, der Gewinn kleiner. Und irgendwann ist nicht einmal die Ökonische groß genug für die winzige Weberei. Doch da bringt Thea, dritte Weber-Generation, das Internet in die Familienfirma. Seine Erkenntnis? Ausgerechnet ein vermeintlich verstaubtes Produkt wie der Wollteppich kommt in digitalen Zeiten wieder in Mode.
Vielleicht liegt es an der Sehnsucht, man erinnert, das hört man immer wieder, man erinnert sich dran, stimmt, das hatten wir früher auch. Und dann stellt man eben fest, in der heutigen Welt, wo wir uns tatsächlich irgendwie einfach entfremden, wo Dinge anonymer werden, dass man einfach wieder ein Produkt hat, was einmal ganz klassisch eigentlich geblieben ist von der Art, von der Machart her, aber eben was Handfestes, was Authentisches, woran ich mich noch erinnern kann auch, ne? Was Solides. Wahrscheinlich liegt es daran auch.
Die Kunden zahlen dafür. Ein Wohnzimmerteppich kostet fast 1000 Euro. Jeder dritte Auftrag kommt inzwischen übers Netz. Andere erfahren im Internet von Happy Shore und kommen trotzdem persönlich. Das Internet hat Happy Shore Teppiche in die Welt gebracht. Aber bis das Internet bei Happy Shore ist, dauert es ziemlich lange. Dateien runterladen, das zieht sich manchmal über Stunden. Denn der Breitbandausbau ist in Nordhessen noch nicht überall angekommen. Heute trifft sich Happy Shore deswegen mit Unternehmerfreund Jonathan Linker.
Schön, dich zu sehen.
Gehen wir rein?
Ja.
Linker hat einen Termin beim Ortsbürgermeister. Und die beiden Unternehmer wollen vorher noch mal ihre Erfahrungen austauschen in Sachen Internet.
Also bis hin zu Abbrüchen in der Internetleitung. Das hat sich jetzt seit mal ganz grob 2 Monaten zum Besseren hin gewandelt, aber ist noch nicht auf dem Stand der Dinge, die es eigentlich hätte sein können oder auch dürfen schon zu diesem Zeitpunkt.
Wir liegen halt an so alten Telekom-Hauptleitungen, die dann in diesem Netz so nicht mehr erfasst werden, sodass es halt trotz dieser Maßnahmen immer noch Lücken gibt.
Ja, ist mal ein gutes Beispiel ist ja eigentlich Bayern, die das im ländlichen Raum, so wie man es zumindest mitkriegt, sehr gut gemacht haben. Und wir wollen ja nicht nach Bayern umziehen, sondern wir wollen einfach in unserer Heimat bleiben, die ja wunderschön ist und toll ist. Es ist tatsächlich, es geht einfach nur darum, den Sinn bei den Leuten zu schüren, dass das einfach Standard ist mittlerweile, eine schnelle Leitung.
Zurück in der Weberei. Der Teppich ist inzwischen fast fertig. Die flauschigen Wollfäden aneinander gepresst, fest verwoben mit den dünnen Haltezwirnen. Jetzt kommt der letzte Akt.
Also hier wird jetzt gerade vorgerückt. Also ein Teppich ist fertig gewoben worden, also gewebt worden. Und jetzt müssen wir, um den nächsten zu starten, etwas Abstand gewinnen zu dem vorherigen Teppich. Und dafür rücken wir jetzt quasi das, was man gehört hat, einfach vor im Webstuhl.
Und vorgerückt, das ist Happy Shore auch mit dem Internet auf seine ganz eigene Weise.
Wer hätte das gedacht? Ausgerechnet eine kleine Weberei profitiert von der Digitalisierung. Man denkt doch eigentlich ja eher an die großen Firmen, die da Vorreiter sind. Das ist auch nicht verkehrt, aber nicht immer klappt der Weg in die Zukunft in Großkonzernen reibungslos. General Electric musste das schmerzhaft erfahren. Der US-Konzern hat sich große Hoffnungen gemacht und wollte Vorreiter sein in der industriellen Revolution. Digitalisierung, das können wir, so hat es der frühere Chef versprochen. Aber dann, so berichtet Heike Wipperfürth, kam es ganz anders.
Mitte 2015 macht sich in der Chefetage des US-Mischkonzerns General Electric Hoffnung breit. Firmenboss Jeffrey Immelt erklärt nach einem Verlust von mehr als 6 Milliarden Dollar, er werde den über 120 Jahre alten Hersteller von Gasturbinen und Triebwerken neu aufstellen, als eines der größten Softwareunternehmen der Welt.
Wir wollen die Datenanalyse zu unserem Kerngeschäft machen.
Doch den hochfliegenden Plänen folgte eine harte Landung. Der Aktienpreis halbierte sich während seiner 16-jährigen Amtszeit. Immelt verließ vor 3 Jahren seinen Posten. GE Digital, extra für die digitale Revolution gegründet, erwirtschaftet nicht wie geplant nach 5 Jahren 15 Milliarden Dollar. Die Niederlassung schafft 2018 zum Beispiel nur einen Umsatz von gut 1 Milliarde. Den Finanzanalysten Brian Langenberg überrascht das nicht.
Das Ergebnis ist weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Übertriebener Optimismus war typisch für General Electric.
Das Ostküstenunternehmen hat GE Digital mit viel Aufwand im Silicon Valley gegründet. Es stellte 1600 Softwareexperten und Programmierer ein und gab 4 Milliarden Dollar aus, um die digitale Revolution bei sich und seinen Kunden zum vollen Leben zu erwecken. Sein Herzstück, Predix, eine virtuelle Plattform. Sie sollte 100.000 Entwickler anziehen und 500.000 industrielle Softwarelösungen anbieten. Die Pläne des damaligen Chefs waren kühn. GE wolle beim Internet der Dinge ganz vorne mitspielen, so Immelt.
Wer nicht versteht, dass die Digitalisierung Wirtschaft komplett verändert, der wird verlieren.
Tatsächlich wächst der Markt für das industrielle Internet der Dinge rasant. Bis 2025 rechnet das Marktforschungsunternehmen Market Data Forecast mit 739 Milliarden Dollar, fast dreimal so viel wie im vergangenen Jahr. Besonders begehrt digitale Lösungen, welche die Produktivität steigern. Aufzüge und Rolltreppen etwa liefern Daten, die die Predix-Plattform analysiert, um Serviceprobleme zu erkennen, ehe sie tatsächlich auftreten. Aber GE blieb mit seinem Plan, sich als Softwarefirma neu zu erfinden, weit hinter den Erwartungen zurück. Der Konzern habe sich verzettelt, sagt Nick Johnson von der Beraterfirma Applico, die Kunden bei ihrer Digitalstrategie unterstützt.
Sie haben viel zu schnell zu viele Leute eingestellt und eine viel zu große Infrastruktur aufgebaut und dabei vergessen, sich darauf zu konzentrieren, was ihre Kunden wirklich wollen.
Das hat auch General Electric erkannt. Vor 2 Jahren überlegte das Unternehmen laut Wall Street Journal, GE Digital zu verkaufen. Letztlich hielt der Konzern an der Digitaltochter fest, aber erst nach Entlassungen und Kosteneinsparungen. GE Digital geriet auch wegen anderer Dinge unter Druck, sagt Nick Johnson. Damit die Entwicklung einer digitalen Plattform gelingt, sei freies Experimentieren notwendig, das nicht an kurzfristigen Profitsteigerungen gemessen werden sollte. Doch die Digitalsparte habe immer mehr Einkünfte vorweisen müssen und es so nicht geschafft, den Mutterkonzern in die digitale Zukunft zu führen.
Sie haben GE Digital groß angekündigt und dann gesagt, dass es eine Gewinn- und Verlustrechnung vorlegen muss. Statt eine Plattform zu entwickeln, die viele Softwareentwickler von außen anzieht, kam etwas anderes heraus. Eine Plattform für die verschiedenen Geschäftsbereiche von GE. Und so hat GE Digital dem Mutterkonzern beim Ausbau von Informationstechnik geholfen und ihm dann eine Rechnung geschickt.
So habe GE Digital behaupten können, dass es einen Umsatz von mehreren Milliarden Dollar mache. Nur sei vieles davon Geld gewesen, das innerhalb der Firma herumgereicht wurde, so Johnson. Und das hält er für einen Schritt in die falsche Richtung.
Sie hätten GE Digital vom Kerngeschäft trennen und nicht mit unnötigen Profiterwartungen belasten dürfen. Die Einheit muss eigenständig sein, damit sie beim Bau der Plattformen Risiken eingehen kann.
Larry Culp, der neue Chef von GE, ist diesen Schritt gegangen. Voriges Jahr hat er die Tochtergesellschaft ausgelagert. So könne sie sich ganz auf ihr Kundengeschäft konzentrieren, sagt Paul Miller vom Marktforschungsunternehmen Forrester Research.
Sie bieten jetzt konkrete Lösungen für bestimmte Probleme an, die mithilfe von Predix gelöst werden können.
Die Nachfrage ist da. Die Deutsche Bahn etwa hat 250 Lokomotiven digitalisieren lassen, um Ausfallzeiten mit Hilfe von Predix zu vermeiden. Allerdings müsse sich GE Digital viel Zeit nehmen, um Kunden von den Vorzügen der neuen Technologie zu überzeugen, warnt Miller.
Within all of GE's customers, there's this internal...
Zwischen IT-Experten und den analogen Sparten wird heftig gestritten. Aber beide Seiten müssen sich zusammenraufen, damit ihre Kunden wirklich von den neuen Softwarelösungen profitieren können.
Das digitale Geschäft, mit dem sich GE neu erfinden wollte, steckt also immer noch in den Kinderschuhen. Es ist noch nicht einmal ausgemacht, dass GE eine führende Rolle spielen wird. Denn es befindet sich im starken Wettbewerb mit Rivalen wie IBM, Microsoft, SAP, Siemens und Bosch. Klar ist, der Hersteller von Gasturbinen und Triebwerken muss die neue Technologie erst einmal verdauen.
Und das kann noch dauern, bis tatsächlich die Digitalisierung bei GE zum Erfolg wird. Der Internethändler Amazon ist da einen Schritt weiter. Heute hat das Unternehmen erklärt, allein in den USA wolle man 100.000 Mitarbeiter einstellen, um den Bestellansturm wegen der Corona-Krise zu bewerkstelligen. Und tatsächlich könnten auch Paketdienste bald sehr viel mehr zu tun haben hier bei uns in Deutschland. Welche Auswirkungen hat das auf Innenstädte? Davon erzählen wir in der neuesten Ausgabe im Zeitfragen-Feature. Wenn Sie es nicht schon getan haben, abonnieren Sie doch jetzt unseren Podcast. Zeitfragen und Feature eingeben als Stichwort in der Podcast-App Ihrer Wahl. Sie finden uns natürlich bei Spotify und auf deutschlandfunkkultur.de/Zeitfragen. Wir erzählen ausführlich, hintergründig und überraschend. Das war's für heute. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ihnen eine gute Zeit.